Wandelt aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Als der Apostel Paulus einen Brief an die Korinther abschließt, formuliert er nochmal das Wichtigste zum Schluss und spricht, dass die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns sei, und zwar mit uns allen sei, und lässt dann dieses schöne Wort Amen. So ist das. Diesen wunderschönen Satz und diese wunderschöne Aufforderung ausklingen. Es gibt so viel von unserem Herrn Jesus Christus, was man begleitend als Nebentitel beifügen könnte. Aber der Apostel Paulus war durch den Heiligen Geist inspiriert, Jesus Christus den Titel des Gnadenspenders und des gnädigen Herrn zu geben. Er hätte ja auch sagen können, sein Friede sei mit euch allen. Denn er ist ja auch Friedefürst, auch das ist sein Titel. Er hat das Reich Gottes auf diese Erde gebracht, und das Reich Gottes nicht Essen und Trinken, sondern eben auch Friede. Oder die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und er hätte sich verlieren können in die vielfältigen Titel, die unser Herr auch verdient, König, Priester, Prophet, Diener. Aber er fokussiert den Bereich der Gnade, wenn es um Jesus geht. Wir wissen von unserem Vater im Himmel, dass er diese Welt so sehr liebte, dass er seinen Sohn gab. Die Liebe unseres Vaters, unseres Gottes sei mit euch. Und mit der begann alles. Und aus dieser Liebe heraus schenkte er uns seinen eigenen Sohn, er schenkte sich. Und dieser Sohn brachte auf diese Erde Gnade. Geschenke des Himmels hinein in eine Gesellschaft, die diese Geschenke unbedingt braucht. Eine Gesellschaft, ein Volk, Völker, die versucht haben, aus der Irritation der Sünden herauszukommen, die alles Mögliche probiert haben, die Mächtigkeit der Sünde zu besiegen und es nicht geschaffen hat. Nicht geschafft hat. Wenn ich nur denke an die Bemühungen von Regierungen, die Völker vorstanden, welche Wege sie versucht haben, vom einfachen Häuptling oder Führer eines Buschvolkes, der in seiner Ohnmacht das Volk in Frieden und Liebe zu vereinigen, der in seiner Ohnmacht Neid zu entfernen, Hass, Zwietracht, Spalterei, Steine aufeinander häufte und sagte, Leute, wir können dieses Problem nicht in uns lösen, betet die Steine an, sie mögen eine Lösung bringen, sie sind unsere Götter, die Hilfe muss von woanders kommen. Wir tragen ein Virus in uns, den wir nicht sehen können, aber er zerstört uns. Zerstört die Art zu denken, zerstört die Art zu handeln, zerstört die Art, Freude in sich dauerhaft zu tragen, vieles mehr. Und wir wissen, wie diese politischen Regierungen im Rahmen unserer Völkergeschichte weiter agiert haben. Man hat Reiche gegründet, große Helden vorne gekürt, Weltreiche aufgebaut und versucht so über Diktatur und ähnlichen monarchischen Hilfen, den Mensch aus seinem Sündenwirrwarr herauszubringen, Hilfe anzubieten. Und immer wieder ist es gescheitert. In der Zeit der Griechen hat man Menschen bezahlt, dass sie nur darüber nachdenken, wie der Mensch zu zähmen ist, damit er lebensbejahend und nicht lebenszerstörend lebt, damit er lebensfördernd sich verhält und eben nicht einer ist, der dem Leben Schwierigkeit über Schwierigkeit importiert. Und wir wissen, wie diese Menschen gestöhnt haben: je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Das ist das Leid der Denker, wenn es darum geht, dem Menschen zu helfen, weil er eine Mächtigkeit in sich trägt, die eben nicht durch erzieherische Prozesse aufzulösen ist. So ist Sünde ja nicht ein Kavaliersdelikt, sondern eine Macht, die wir bei bester Erziehung nicht dressiert bekommen, die wir auch nicht ausimpfen können. Ich hörte gerade letzte Woche den Triumph der Medizin, der prophylaktischen Medizin, dass die Pocken in Europa ausgerottet sind. Es gibt kein Mittelchen, das wir Menschen erfinden können, das die Mächtigkeit der Sünde ausrottet. Im Gegenteil, wir müssen feststellen, und das können wir als geistlich berufene Leute sehr wohl, wie dieses Gift der Sünde sich weiter ausbreitet, weil es absolut resistent ist gegen alles, was der Mensch versucht, ihm entgegenzuhalten. Da gab es ein Reich, das hat interessanterweise lange funktioniert, nach innen mit Brot und Spiele, über 1000 Jahre, nach außen mit eiserner Gewalt. Man hat das Volk abgelenkt durch Brot und Spiele und dem inneren Seelenschmerz, den die Sünde anrichtet, und versucht, ihn zu beschäftigen mit anderen Dingen, damit er nicht aus Langeweile heraus anfängt, das zu leben, was in ihm als Potenzial zerstörerischer Macht schlummert. Aber auch dieses Reich kam und ging, und ich erinnere an das kommunistische Reich, das sich einer biblischen Idee anschloss, es aber in eine menschliche Struktur formte, indem man versuchte, den Menschen anzugleichen und ihn besänftigt mit dem Gedanken: lass uns doch alle gleich sein. Auch wenn wir unterschiedlich begabt sind, unterschiedliche Leistungen bringen, wir kriegen alle das gleiche Gehalt. Und wir setzen eine Leitungsebene an, die wie Väter für uns als Kinder in diesem Volk sorgen. Diese kommunistische Idee, die so viel Edles in sich trägt, so viel Geniales an Ansatz mitgebracht hat, scheitert am Sünder. Nach 70 Jahren haben wir den Zerfall vor unseren eigenen Augen in den letzten Jahren beobachten können. Wir wählen jetzt seit etlichen Jahrzehnten in bestimmten Teilen der Welt die Demokratie und hoffen nun auf den Gott der Masse. Die Masse hat recht. Und nun soll sie eben das Zerstörerische wegwählen. Wir versuchen, Leute mit Doktortitel zu wählen oder Leute, die medienwirksam agieren können. Versuchen wir irgendwie etwas zu konstruieren, das der Masse zu willen ist. Und ihr seht, dass auch dieses System bröckelt. Gerade wir in Deutschland sind ja fast Weltmeister, die Wahlsubstanzen so zu verteilen, dass bloß keine Macht aufkommt. Schnell wieder wegzuwählen ist nach 4 Jahren, dass sich nichts installiert, wenn es denn dem Volk nicht dient. Und so nimmt die Kriminalität in unserem Land weiter zu, weil die Masse Recht hat. Die Unmoral nimmt weiter zu, weil die Masse Recht hat. Die Entkirchlichung treibt sich weiter voran in unserem christlichen Abendland, weil die Masse Recht hat. Das ist unser Trip zur Zeit. Die Masse hat Recht. Ich bin so dankbar für die Worte von David Wilkerson vorhin, der ganz deutlich noch einmal uns vor Augen geführt hat: es gibt keinen anderen Namen als der, der uns gegeben ist. Und das ist Gott, der Mensch wurde und Jesus Christus benannt wurde. Lieben Schwestern und Brüder, Um ihn geht es und er hat einen Titel, Gnade ist mit ihm auf diese Erde gekommen. Und die Botschaft an diesem Morgen, die Gott mir aufs Herz für uns gelegt hat und die mich die letzten Tage eigentlich immer stärker umtreibt, ist dieses Wort des Apostel Petrus, kommt Leute, wachst nun in die Gnade hinein. Es gibt ein Gnadengeschenk durch unseren Herrn Jesus Christus, das ist komplett abgeschlossen. Er braucht nichts mehr zu tun im Bereich der Gnade, die er uns Menschen gebracht hat, irgendetwas nachzubessern, aufzustocken, noch etwas hinzuzutun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die wir Menschen auf dieser Erde brauchen, ist perfekt, komplett, steht zur Verfügung. Und der Apostel Petrus spricht hier ein sonderbares Wort aus, wie denn nun diese Gnade unseres Herrn Jesus Christus für uns zugänglich wird, indem er das Wort Wachstum nennt. Ich finde das Wort genial und es ist so ein Wort, wo ich sagen möchte, das ist nichts für Leute, die mit Effekthascherei ihr geistliches Leben aufstocken wollen. Hier ist Kontinuität uns angeboten. Und das ist der Tenor der alten Apostel, wenn wir hier die Episteln lesen, besonders Paulus spricht da, das Ende wird gekrönt. Es geht nicht um irgendeine schnelle geistliche Karriere, es geht nicht um Effekthascherei, um Momente der Gnade, die wir irgendwie über den Weg des Glaubens und uns aneignen konnten, bis unser freier Montag wieder kommt und wir abstürzen in unserer Eigenhaftigkeit, um dann wieder nach vielen Tagen uns aufzurappeln. Was war da noch am letzten Wochenende für eine Gnade? Habe ich sie überhaupt noch? Kann ich sie noch weitertragen? Wächst sie weiter? Und dann entdeckt man im geistlichen Dienst jenes Auf und Ab, jenes Auf und Ab. Und die Kontinuität der Christusgnade, sie geht weg. Dieses Hin und Her irritiert. Und das ist auch ganz normal, denn das, was der Mensch erlebt, das prägt ihn. Und wenn die Gnade Christi nicht stabil erscheint, nicht zunehmend erscheint, erschöpft erscheint, dann ist man in der Tat auch an Jesus Christus irritiert. Da kommen Gedanken auf, die man bitteschön aus Höflichkeit, weil man weiß, was sich gehört, nicht ausspricht. Nämlich, weiß nicht, was mit dem Herrn los ist. Letzte Zeit hat er gewirkt, aber seit einiger Zeit nicht mehr. Weiß nicht, ob er launisch ist. Er wirkt nicht mehr so. Mag am Geist über Deutschland liegen und dann findet man irgendwelche Lösungen, warum das Werk des Herrn Jesus Christus sich nicht wachstümlich entwickelt. Ich möchte als ein kleiner Zeuge mich hier einreihen in die Aussage des Apostel Petrus aus 2. Petrus 3,1. Es ist wie eine Leidenschaft, die in mein Herz gekommen ist, mich in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die bitte nicht nur da ist, sondern nach paulinischem Wunsch mit euch allen sei. Mit euch allen. Keiner darf sich ausklammern. Wir können jetzt nicht irgendwelche Leute wählen, die begnadet sind und die sollen es dann mit der Gnade Christi halten. Diese demokratische Gesinnung mögen wir doch spätestens heute beerdigen. So ist es auch in der Gemeinde. Wir suchen uns Leute aus, die in der Gnade gewachsen sind. Wir wählen sie und sie sollen nun die Gnadenverwalter sein. Aber die Schrift, die hier mitschwingt, ist, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus mit euch allen sei. Da kann sich keiner durch eine Delegation per Wahl rausretten und sagen, ja, wir haben da unsere Gnadenträger und wir sprechen auch unsere Gebete für sie. Hier geht's doch um die Mobilisierung des Volkes Gottes bis zum letzten Glied. Hier geht's doch um eine innere Aufrichtung, ein geöffnetes Auge des Herzens zu haben für die überschwängliche Kraft und Möglichkeit des Gnadenpotenzials unseres Herrn Jesus Christus. Hier geht's doch um eine Rieseneinladung, in was hineinzuwachsen, was jeder Christ gereicht bekommt mit seiner Öffnung im Glauben an den Herrn Jesus Christus, nämlich sein Gnadenpotenzial. Und ich kann mich jetzt hier in diesem Gnadenpotenzial endlos verlieren, denn die Gnaden unseres Herrn sind tausendfach. Aber um es deutlich zu machen, was mich in dieser Botschaft innerlich treibt, will ich es fokussieren auf zwei Dinge. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Füge noch diesem Aufruf, wachset in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Natürlich auch in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und gerade diese Wortdoppelung zeigt uns, wie es denn geht. Wir können nicht nur das Gnadenwerk unseres Herrn uns aneignen. Das bleibt nur bei uns in der Beziehung zu ihm. Die Erkenntnis, wir wissen, dass der griechische Wortstamm eigentlich aus der Sexualsprache kommt, da geht es um Intimität, da kommt was zusammen, da erkennt man sich ganz tief. Wir können nicht das Gnadenwerk unseres Herrn, da bin ich dankbar, wir zusammen für die Botschaften, die vorausgelaufen sind, nämlich das Erkennen Christi, Zeit nehmen für ihn. Es geht hier nicht um eine Gnadenverwaltung unseres Dienstes allein, sondern auch um Beziehung zum Herrn. Aber hier ist es gedoppelt und ich bleibe im Gnadenbereich, weil das andere wohl ausgeführt worden ist in einem wunderbaren Geist unseres Herrn Jesus Christus durch David Wilkerson. Wachset in der Gnade, wachset in der Gnade. Und das Ganze hat ein Ziel, damit ihm die Herrlichkeit sei. Sowohl jetzt, und Petrus lebte knapp 2000 Jahre vor uns, aber er wusste, Gnade wächst. Da konnte er auch schon glaubensvoll sprechen, bis zu dem Tag der Ewigkeit. Das Reich Gottes ist also wachstümlich berufen, wachstümlich berufen. Und ich wende mich hier in großer Leidenschaft in zwei Dinge an uns. Lieben Pastoren, Älteste, Leiter der Gemeinde, wenn ihr eine Sache des Herrn verwaltet, dann bitte wachstümlich. Wenn ihr eine Sache verwaltet und sie wächst nicht mehr, seid ihr aus einer Spur gelaufen, bitte verteidigt euch nicht mit irgendetwas anderem. Die Gnade unseres Herrn ist komplett da, bedarf keiner Nachbesserung. Und die Wachstumseinladung existiert. Hier heißt es, reinzukommen. Ich habe es in einem anderen Brief vor einem Jahr an unsere Leiter rausgegeben, weil es mich treibt. Man kann sich in vielfältiger Weise entschuldigen, warum bestimmte Gnaden des Herrn nicht mehr in unserer Zeit da sind. Man kann diese alten Sprüche, harter Boden, schwierige Zeit, Endzeit, Liebe nimmt ab, Ungerechtigkeit nimmt zu, all diese Ausreden kann man bringen. Aber in keinem der heiligen Schrift zu sagen, ist irgendwo die Wachstümlichkeit der Gnade in Jesus Christus gefährdet. Unterstützt ihr diesen Gedanken? Ihr müsst noch ein bisschen dranbleiben, um das Finale zu genießen. Ich gehe hier rein in Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, sagt hier der Hebräerbriefschreiber, dass nicht irgendjemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und hier sehen wir die Leidenschaft unterschiedlich im Neuen Testament vermittelt. Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn sei mit euch. Natürlich auch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist ein Thema für sich, nicht nur Geisterlebnisse momentan mal zu machen und dann wieder 3 Wochen nichts oder 2 Monate nichts, sondern die Gemeinschaft bleibe bei euch. Hier geht es um die Gnade und die bitte wird uns gezeigt durch die Lehre der Apostel, wie sie sich denn am Menschen niederschlägt und hier de facto eben bitte wachsen hinein in die Gnade, Zunahme der Gnade des Herrn in deinem Leben auf allen Gebieten und hier auf zweiter Ebene, passt auf, dass nicht Mangel da ist an der Gnade. Das liegt nicht daran, dass beim Herrn Mangel an Gnade wäre, sondern es liegt offensichtlich am Verhalten des Volkes Gottes, dass sie sich den Luxus erlauben, den falschen Luxus erlauben, auf Gnade Gottes verzichten zu können. Und ich werde gleich sehr praktisch diese Dinge uns deutlich zu machen, wie schleichend der Prozess sich in unserem Leben einnistet, wie wir wegweichen von der Zunahme der Gnade. Wie raffiniert und geschickt die diabolischen Argumente in einem Kleid des Lichtes mit einer Botschaft und es erscheint wirklich ein Bote des sogenannten Lichtes, heißt es nicht Engel des Lichts, Angelos, Bote des Lichtes, der sich einmischt in die christliche Theologie, einmischt in den sogenannten unverfälschten Glauben und dann unseren Glauben verfälscht. Ich doppel nochmal nach in 1. Petrus 2, Vers 2 und gehe in einen dritten Gedanken rein, neben dem, bitte, Mangel an Gnade ist unnormal und lebensverneinend. Rückwirkende Gnade im Leben eines Christen oder einer Gemeinde ist der Weg in geistliche Krankheit. Eine andere Richtung ist die, die die Bibel uns anbietet. Und wenn wir sagen, wir sind bibelgläubige Christen, dann hat unser Glaubensbekenntnis sich in unserem Leben niederzuschlagen. Wir sind berufen, die Werke der Finsternis durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus zu zerstören. Und wir sind berufen, dieses fortschreitend, ausbreitend, wachstümlich zu tun. Ich möchte fast sagen, ich höre, dass der Himmel Stagnation und Rückgang hasst. Er kennt das gar nicht. Gott ist kreativ. Ständig kommen neue Dinge hervor. Guck doch jetzt im Frühling an, hat mir doch ein Biologe gesagt. Jedes Blatt am Baum ist neu. Gab's noch nicht. Jeder Fingerabdruck eines Menschen, der geboren wird unter den Milliarden, ist neu. Jedes Auge ist einmalig und es gab es nicht vorher. Ständig ist die Kreativität aus dem Reichtum unseres Herrn Jesus Christus gegenwärtig vor unseren Augen. Und unser christlicher Stand, bitteschön, sollte sich festfahren? Sollte wie letztes Jahr laufen? Das ist ein Virus, den man Traditionalismus nennen kann, der ist nach hinten gerichtet. Wie froh war ich über die nach vorne gerichtete Botschaft des Botschafters an Christi Stadt, der uns hier besucht hat. 1. Petrus 2, Vers 2 zeigt uns ein bisschen, wie wir diesen Wachstum in die Gnade unseres Herrn und damit ja auch die Leidenschaft unseres Gottes leben. Denn er liebte doch uns und gab seinen Sohn mit Gnade für uns. Da gab es doch bei den alten Pietisten so eine schöne Formulierung, habe ich als Kind öfters gehört, der Lohn seiner Schmerzen. Der Lohn seiner Schmerzen. Wann immer die Gnade Jesu Christi sich wachstümlich an seinen Gläubigen lagert, ist das der Lohn der Schmerzen, die Christus in seinem Leiden für uns gelitten hat. Das ist nicht vergeblich gewesen, sondern es hatte Ergebnisse. Und die Verwaltung der Gnaden, die ist doch in unsere Hand gelegt worden. Und zur Verwaltung der Gnade Christi gehört diese klare gedankliche und Herzensausrichtung. Bitte, wenn wir reden von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dann immer in wachstümlicher Sicht, in dynamischer Sicht, weil unser Herr so ist und seine Gnade das Potenzial dafür bietet. Und seht einmal, wie der Apostel Petrus, ich zitiere 1. Petrus 2, Vers 2, Christen, ja auch gestandene Christen, selbst Mitarbeiter und Diener im Reiche des Herrn, denn dieser Brief ging ja an diverse Gemeinden zur Zeit des Apostel Petrus, wie er diese Leute auffordert und heimsucht. Bitte seid wie neugeborene Kinder. Ist schwer, wenn man alt ist, aber die Botschaft gilt auch den Alten unter uns. Seid wie neugeborene Kinder. Und was holt er aus diesem Bild raus? Begierig nach vernünftigen, unverfälschter Milch. Und bringt jetzt ein Wort hier rein, Milch, neugeborenes Kind. Das Bild steht uns jetzt vor Augen. Und als Vater von 5 Kindern weiß ich um jeden Moment, wenn also Kind schreit, begierig ist nach Milch, und dieser kleine süße Mund den Nippel der Brust seiner Mutter kriegt, jenes begierige Nehmen unverfälschter Milch. Was für ein Bild aus dem Schöpferreichtum unseres Herrn Jesus Christus, der ja alles geschaffen hat und alles zusammenhält. Und dass der Apostel Petrus uns hier vor Augen führt, unverfälschte Milch. Ich habe den Eindruck, der Apostel Petrus hat in der Zeit Leute entdeckt, die mit dieser Milch nichts mehr zu tun haben wollten. Die haben so ein geistliches Bier schon vorgezogen vor der unverfälschten Milch und sind in ihrem Kopf ein bisschen verwirrt über das, was dieses angeblich geistliche Bier, entschuldigt dieses Wortkonstrukt, aber kommt da nichts anderes, anrichtet in ihrem geistlichen Leben. Das hat Petrus gesehen und sagt, hey, ihr lieben Leute, kommt mal wieder zurück in das Verhalten der Neugeborenen und dem Begehren nach unverfälschter Milch. Ihr Bibelkenner wisst sofort, worauf das anspielt. Denkt an Hebräerbrief, 5. Kapitel, letzten Verse. Ihr, die ihr der Zeit nach schon längst Lehrer sein solltet, bedürft wieder der Anfangsnahrung, weil ihr Babys seid. Und er spricht dann, Kapitel 6, Vers 1, von den Grundlagen des Glaubens. Er sagt, das ist Milchspeise. Diese Milchspeise gehört mit zum Leben. Die ist nicht verworfen durch Hebräer 6, Vers 1. Sie gehört mit zum Leben. In dem Moment, wo diese Grundlagen nicht klar sind, können wir auch nicht wirklich weiter wachsen. Und zu dieser Grundlage des Evangeliums gehören für mich zwei Dinge. Psalm 103, Vers 3 hat es so schön ausgedrückt. Der da vergibt die Hälfte deiner Sünden und der fast alle deiner Krankheiten heilt. Das ist jetzt die verfälschte Variante. Das war geistlicher Fusel. Und das verwirrt den Glauben. Das irritiert die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und den Reichtum seiner Gnade. Dem geistlichen Leiter, wenn unser Vater im Himmel so eine Leidenschaft für uns hat, wie es die Schrift sagt, wie David uns gesagt hat, und sein Sohn und so viel Gnade auf diese Erde bringt, dass er alles gab. Was für eine Vermessenheit für die, die sich zu diesem Gott halten, zu sagen, dann nehmen wir nur ein bisschen von dieser Gnade, es reicht uns. Dann nehmen wir nur ein bisschen von. Und den guten Kampf des Glaubens für diese unverfälschte Botschaft, dass er alle unsere Sünden vergibt und alle unsere Krankheiten heilt, verwässern lassen, weil uns die sogenannte Erfahrung zeigt, dass man angeblich eben nicht alles wegbeten kann. Dann haben wir den schmalen Weg verlassen und unsere Leidenschaft wird sich abschwächen für unseren Herrn, denn wir sind nicht mehr so begeistert wie der Psalmschreiber des 103. Psalms, der da vergibt alle deine Sünden. Darf ich da stehen bleiben? Alle. Ihr lieben Pastoren, ihr habt vielleicht Mitglieder in der Gemeinde, da haben sich Sünden festgesetzt. Und die Person ist nie so einsetzbar, wie du es gerne wünschst. Du hast sie manchen Rat gegeben, manche Hilfe angeboten, manches Gebet gesprochen. Und Befreiung und Erlösung. Und hat nicht gegriffen. Und entweder bist du an dir selbst verzweifelt und sagst, ich bin eben vollmachtslos in meinem Gebet. Oder was naheliegender ist, der will ja nicht. Und wir wälzen diese Herausforderung, dass da einer ist, der alle Schuld vergibt, von uns weg. Und finden uns damit ab, dass da jemand bei uns ist, auch ab und zu mal den Herrn preist, auch ein Christ ist, aber nicht ganz so doll ein Christ ist und der eben auch ganz bestimmte Sünden weiter gerne hat und ihnen dient und du sagst, ja, so ist der Herr. Ich hatte ja gebeten, dass der Herr ihn von den Sündenketten befreit, aber es ist nicht ganz geschehen, das Werk. Nun muss ich sehen, was ich daraus mache und dann werden wir zu Moderatoren. Oder soll ich es noch anders sagen, zu Diplomaten zwischen dem Anspruch der unverfälschten Milch des Evangeliums, der vergibt alle Sünden und erlöst uns auch von der Macht der Sünde, von aller Macht der Sünde und dem, was so als christlicher Durchschnitt gängigerweise in unseren Kreisen gelebt wird. Ich sag's mal im Fachjargon, das ist Verzicht auf Heiligung. Das ist das Ergebnis, wenn man nicht mehr voll glauben kann, dass der Herr alle Sünden vergibt. Die Vergebung der Sünden beinhaltet eine Macht. Er reinigt uns nämlich auch von aller Ungerechtigkeit. Weil das Blut Jesu Christi die Kraft dafür bringt, gibt im geistlichen Raum. Und es sperrt die Werke der Finsternis aus. Denn das Blut Jesu Christi löst die Ketten der Sünde und setzt den Gefangenen frei. Das ist das Evangelium, der da vergibt alle deine Sünden. Und wer sich mit weniger zufrieden gibt, ihm ist eine Leidenschaft des Evangeliums der Gnade Jesu Christi verloren gegangen. Einige, die so ein bisschen sehr abgeklärt sind, sagen, Ingolf, man ist nicht so heiß, wie es gekocht ist. Ich mag diese Relativierung nicht. Wenn hier steht, dass er alle unsere Sünden vergibt, wenn hier steht, dass er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann zeigt das doch die unverfälschte Milch des Evangeliums seiner Gnade. Das ist unverfälscht. Und ich bitte euch, drängt euch begierig mit dieser unverfälschten Milch. Nehmt sie auf, lasst sie wirken an euch. Im Moment ist es vielleicht nur ein schöner, süßer Geschmack. Und du denkst, naja, war ja ganz gut, diesen Schluck mal wieder zu trinken hier auf dieser Konferenz. Aber nimmst du diese Milch täglich in dein Denken auf? Denkst du darüber nach, Tag und Nacht, der da vergibt alle deine Sünden? Stehst du damit auf, der da vergibt alle deine Sünden? Du wirst ganz anders hineinkommen in eine Leidenschaft für die Gnade Jesu Christi zu kämpfen und hörst auf, dich mit dieser humanistischen Gesinnung weiter zu arrangieren. Und du suchst die Klarheit und die Heiligung der Leute und willst eins, den Triumph dieser Aussage in deinem persönlichen Leben und in dem Dienst deines Lebens für den Herrn. Sieh einmal, der Herr lockt uns in eine Leidenschaft rein, die schnell verloren gehen kann wegen dem sogenannten Realismus. Und da komme ich gleich rein zum nächsten Thema. Der da vergibt, der da heilt alle deine Krankheiten. Liebe Schwestern und Brüder, vorweg heißt es, zweiten Vers, preise den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und dann geht's los. Der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Merkt ihr, wie der da saugt von der unverfälschten Milch? Das hat er in sich und er kann auch die Kraft dieser unverfälschten Milch bekennen. Seht einmal, wie er formuliert. Er wiederholt etwas, was Gott gesagt hat. Ich will keine dieser Krankheiten, die ich auf Ägypten gelegt habe, auf dich legen. Erspare euch die Bibelstellen, gebe euch nur den Querverweis. Ihr seid ja Bibelleser. Da setzt er an, das hat er erobert. Er bekennt, dass er alle, die Sünden alle vergeben hat in seinem Leben. Alle. Keine Sünde hat mehr Macht in seinem Leben. Die Wurzel ist rausgenommen. Und das ist ein Stand, in dem er sich bewegt. Man könnte sagen, du mein Freund, weißt du, was in 2 Jahren ist mit dir? Weißt du, wie du dich nach unten leben wirst? Lobt mal nicht. Wie heißt es? Man soll nie den Tag vor dem Abend loben. Und da kommt wieder dieses Gift. Da kommt wieder dieses verwirrende, sogenannte geistliche Bier und schafft Unklarheit in dieser unverfälschten Milch der Gnade Jesu Christi. Ja, ja, man weiß ja nie, wie man sich entwickelt und so weiter. Aber dieser hat Position genommen für sein eigenes Leben. Der da vergibt alle meine Sünden. Das hat er eingenommen. Das sagt er nicht vage, der eventuell auch in der Zukunft, der vergibt alle meine Sünden. Und das ist nicht nur rückwirkend bekannt, sondern das ist Position auch für die Zukunft. Wir haben doch gestern den calvinistischen Schuss gut gekostet von unserem Bruder David Wilkerson gestern Abend. Das war doch erlösungsträchtig, so wie unser Herr ist. ja, der auch in uns ein Wollen bewirken kann, in seiner Spur zu leben, der uns reinlockt in die Gnaden seiner Leidenschaft, die dann in uns agiert mit seiner übernatürlichen Kraft. Das ist das, was er uns anbietet. Sünde soll uns nicht trennen von unserem Herrn, den wir lieben, soll uns nicht in der Erkenntnisentwicklung von ihm aufhalten, sondern die Sünde ist ein für alle Mal durch ihn und durch sein Sterben am Kreuz ausgelöscht. Es gibt also ein Mittel, und hier heißt es sich im unverfälschten Glauben, im Original dieser Botschaft der Gnade festzuhaken und da auch unverrückbar drin zu sein. Und wenn dir irgendeiner kommt mit einer Sündennot, nimm den Glauben ein und sag, es gibt Erlösung. Der Herr vergibt alle deine Sünden, auch deine Sünden. Du musst dich mit dieser Sünde nicht arrangieren. Du musst dich nicht abfinden mit dieser Sünde in deinem Leben, dass sie eben zu dir gehört und dass der Herr sie dir nicht nimmt. Sondern wir sagen, der alle deine Sünden vergibt, warum willst du tragen, was der Herr getragen hat? Warum willst du diese Last tragen? Er hat sie doch für uns getragen. Komm, tritt heraus, du musst nicht mehr Knecht der Sünde sein. Das ist doch Mangel an Gnade, was du lebst. Du kannst zurückkehren zum unverfälschten Milch, dass er dir alle deine Sünden vergibt und du nicht ein Diener der Sünde, sondern des Geistes Christi sein darfst. Dieses Thema ist uns doch gut geläufig. Das weiß ich. Ich brauche euch nicht überzeugen, dass das Blut Christi reinigt von der Sünde. Aber es ist so ein Drängen in mir, euch in das Unverfälschte, in dieses hundertprozentige Glaubensdenken reinzuführen, dass Christus alle Macht der Sünde bei den Menschen durchbrechen will. Und dass er die Macht dazu hat und dass diese Macht sich durch Glauben in uns festsetzen möchte. Wenn wir hier abweichen, dann erobert die Sünde schleichend die Gemeinde. Und dann sind die Leute unlustig, unwillig für den Herrn sich einzusetzen. Dann sind sie unwillig im Gebet. Dann lassen sie nach im Besuchen der Versammlung. Und dann kommt die Sünde mit ihrer Macht und trennt uns nach und nach von der Erkenntnis als auch von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus ab. Und das ist das typische Privileg, wenn ich es fast ironisch sagen soll, einer sterbenden Gemeinde. Die Sünde hat Raum gefunden. Durch Zwietracht, durch irgendwelche Dinge. Aber wir haben ein anderes Reich. Und es ist ein Reich aus der Gnade unseres Herrn. Und die Gnaden sind definiert durch Verheißungen, die in Christus Ja und Amen sind. Und wir lassen nicht davon. So wende ich mich hier zu diesem wunderschönen Zweiten, der da vergibt alle deine Sünden und der da heilt alle deine Krankheiten. Hier wollen wir reinwachsen. Das ist die Richtung. Ich könnte es hier ganz schlicht beenden. Finde dich nicht ab, dass in deinem Umfeld Menschen der Sünde dienen. Sondern wisse, dass es ein Evangelium auch für sie gibt. Sei wie ein Leuchtturm, der diese unverfälschte Milch den Leuten zu trinken gibt, damit sie sich damit verbinden. Das ist eine sonderbare Liturgie in diesem Bereich des Evangeliums. Gott lenkt mich nochmal rein. Das auch gestern Abend gemerkt. David wirklich gesagt, normalerweise, ja, Gericht über unsere Sünden, das muss gesagt sein. Aber bitte, da ist doch einer, der vergibt. Nun lass mal los. Und wenn du loslässt, wirst auch du losgelassen. Und du kannst Heilung erleben. Nun komm mal zum Schluss zur Freude. Nimm das mal an. Wir kennen das Vergeben der Sünde wie ein Gang nach Canossa oder zum Schafott. Und um dann mit irgendeinem Spiel der Traurigkeit den Herrn zu überzeugen, uns die Sünden dann doch noch zu vergeben. Als wenn ihn das motivieren würde, uns zu vergeben. Die Sünden sind vergeben am Kreuz. Das Werk ist abgeschlossen. Es wird lediglich erobert, diese Gnade, indem wir durch Glauben reinwachsen, dass wir in keinem Bereich mehr Sünden versklavt sind, sondern dienen dürfen in dem Geist unseres Herrn Jesu Christi und ihm folgen dürfen. Und diese schöne Botschaft überträgt hier der Psalmschreiber genauso in den Bereich der Heilung. Und jetzt komme ich hier zu einer Nabelstelle, weil uns hier die Erfahrungstheologie sicherlich bitterlich heimgesucht hat bis zu diesem Tag. Alle Krankheiten? Der heilt alle Krankheiten? Deine Krankheiten? Das ist doch hegenistische Übertreibung. Das ist doch seelsorgerlich unverantwortlich. Wo ist denn da der Trost? Darf ich sagen? Im Evangelium. In der Heilung. Da ist der Trost. Er tröstet uns durch Vergebung der Sünden. Aller Sünden. Und er tröstet uns durch Heilung von allen Krankheiten. Ihr lieben Leute, das ist unsere Bibel. Keins der Worte, die von Gott gesprochen sind, den Geist eingehaucht worden sind, sollen weggenommen werden aus der Heiligen Schrift. Ich habe vor Psalm 103, Vers 2 oft protestiert. Im ersten Bereich habe ich mich evangelisch niedergelassen. Aber im Bereich der Heilung aller Krankheiten, da habe ich sogenannten Erfahrungsprotest gesammelt gegenüber dem, der solche Gnade uns anbietet. Und dieser Protest, der ist nicht immer glimpflich abgelaufen. Ich sage euch mal ein Beispiel nur. Es ist schon viele Jahre her, ich könnte es jetzt nicht sagen, 12 Jahre oder 15 Jahre. Ich war eingeladen in Bielefeld, in der Gemeinde von Wieland Fingberg. Und die haben da größere Veranstaltungsreihe gehabt. Und ich war eingeladen da als Sprecher. Ich vermute mal, da waren ein paar hundert Leute zusammen, dass auch von anderen Gemeinden Leute kamen. Wie auch immer, am Schluss der Botschaft, es war Sonntagmorgen, mein Musikteam sang, ich predigte und dann war das Thema auch Geistestaufe. Leute kamen nach vorne und dann taufte der Herr mit halbem Geist. Wunderschön, leicht. Man musste nicht knebeln, man musste nichts vorsprechen. All diese Tricks, außer so ist es, wenn reichlich Gnade da ist. Und ich sprach dann gerade, war richtig Tumult vorne, Altarraum war zu eng. Wir standen da als Fürbeter und Pastoren und Leiter und da wandte ich mich zu einer Frau, schätze um die 50, und sage, und Sie möchten auch die Geistestaufe? Ja, sagt sie. Ich sage, wie lange sind Sie Christ? Ja, schon über 30 Jahre. Ich sage, in keiner Pfingstgemeinde? Doch, in der Pfingstgemeinde. Und keine Geistestaufe? Nein. Ich sage, dann soll es doch heute nachgeholt werden. Ja, ich suche das schon so lange. Also haben wir gebetet und der Herr taufte sie. Mächtig, die war richtig untergetaucht und verlor jegliche Fassung, die man da in diesem Gebiet, Norddeutschen und Auslaufenden, findet. Und mich motiviert das ja auch, nicht, wenn man nicht nur predigt, sondern betet und die Leute dann die Ergebnisse des gehörten Wortes im Glauben nehmen und bestätigt bekommen durch den Geist der Gnade. So pries sie laut den Herrn Jesus Christus neuen Zungen. Und ich dachte, super, dreh mich rum. Und plötzlich ist da ein Loch in der Menge und da sitzt einer im Rollstuhl. Ich gucke den Mann an und hatte ja gerade richtig Schwung drauf. Und fragte kurz diesen Mann, möchtest du gesund werden? Und er nickte nur so mit den Augen. Und ich fragte den, der den Rollstuhl wohl nach vorne geschoben hat, ich sage, was ist mit dem Mann? Ja, seit vielen, vielen Jahren, ja, sah nicht genau drauf, durch einen Verkehrsunfall, querschnittsgelebt, bis oben zur Halskrause. Und kann deswegen also in seiner Sprache gehindert und kann nur mit den Augen da Signal geben. So guckte ich ihn nochmal an und sage, im Namen Jesu Christi, frage ich dich, willst du gesund werden? Und er bestätigte das und mit diesem Schwung, den ich drauf hatte, schnappte ich ihn unter die Arme und richtete ihn auf. Weil ich glaubte, dass der Herr, der hier gerade also eine trockene Pfingstlerin eingetaucht hat im Heiligen Geist, der ist der gleiche Herr, der auch die Lahmen gesund macht. Und ich möchte sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Übung darin. Das war wirklich mein erster Akt. Und als ich diesen Mann da hatte und merkte, da kommt keine Kraft rein und meine Kraft ließ nach, setzte ich ihn wieder ab. Ich schüttelte alle Enttäuschung ab, holte innerlich nochmal Anlauf, schüttelte meine Arme aus. Als wieder Kraft reinkam, sah ich im Namen Jesu Christi ein zweites Mal: Willst du gesund werden? Er nickte mit den Augen und sagte: Gut, okay, steh! Ich tat das ein drittes Mal, setzte diesen Mann entkräftet ab und tat dann etwas ganz Unhöfliches. Ich wandte mich von den Veranstaltern ab, ging zur Kanzel, nahm meine Bibel und ging raus, setzte mich ins Auto, fuhr davon. Und ich war sauer auf Gott. Ich kann das nur andeuten, was da in meinem Herzen tobte. Wir hatten noch an dem Abend in irgendeiner öffentlichen Halle in Goslar einen Gottesdienst. Und unterwegs Vorwürfe über Vorwürfe. Herr, ich hätte auf die Geistestaufe verzichtet, wenn du den da. Und als ich den also beim zweiten Mal absetzte, ne, da betete keiner mehr, die guckten alle. Dann stehst du denn da? Oh, da kommt ein Druck auf dich. Und du fühlst diese Spannung. Und einerseits, du willst, dass er alle Krankheiten heilt. Du willst das einnehmen und reinwachsen. Und dann spürst du diese lähmende Substanz in deinem eigenen Herzen. Hast doch angefangen und jetzt ist die Puste weg. Ich war so im Konflikt mit meinem Herrn, dass nachdem ich den ganzen Müll meiner Vorwürfe ihm gesagt hatte, einfach auf Stillschweigen ging. Ich redete nicht mehr, ich ignorierte ihn. Und sagte, ja, ich habe ja gesagt, also werde ich da noch hinfahren nach Goslar. Die Musiker haben dann aufgebaut, uns dann getroffen, ich war dann in der Umkleidekabine. Die sagten dann, ja, komm, der Gottesdienst geht los. Ich sage, fangt schon mal an, ich komme später. Und ich wusste nicht, was ich predigen sollte. Ich wollte nicht hören. Ich hatte auch keine Lust zu predigen, aber ich wusste, was ich gehört. Und dann hat mich irgendein Ordner dann gerufen, jetzt ist die Predigt dran, Bruder Elze, komm doch. Und ich ging auf die Kanzel, schlug die Bibel auf, tat meinen Finger drauf und hatte, den einen ist das Evangelium Geruch zum Tode, den anderen zum Leben. Sagte ein paar Sätze drüber. War das Viertelstunde, war ich schon fertig, 20 Minuten. Und gab dann so hinterher, naja, wer denn nun das Evangelium Christi zum Geruch des Lebens haben will, der kann ja hier nach vorne kommen, sich bekehren. In diesem Ton. Das war ein ganz dunkler Tag in meiner Beziehung zum sogenannten gnädigen Herrn. Ich war wirklich von Ironie heimgesucht, selbst bei der Verkündigung. Und ich sage, hier sind ja Leute, die kümmern sich dann um euch, und ging Richtung Umkleideraum, sauer auf Gott. Und ich wollte ihm zeigen, dass ich schmolle. Und dann geschah etwas. Kinder kamen nach vorne, weinten, schmissen sich auf die Knie und bekehrten sich. Und Kinder, die Schauspieler nicht. Das war so echt, das Werk der Bekehrung da. Und wisst ihr, wie ich rausgegangen bin? Ich habe sie nur eines kurzen Blickes gewürdigt. Ich sage, Herr, auch das hättest du lassen können, wenn du heute Morgen diesen Mann geheilt hättest. Das kenne ich von dir. Dass du Geist taufst, das kenne ich von dir. Aber das kenne ich noch nicht von dir, diese Gnade. Ich war 3 Wochen lang verstimmt. Es war eine böse Zeit. Ich merkte, was da alles an Schlacke hochkommt, wenn das Feuer des Glaubenskampfes wirklich tobt. Und das Ganze ging ins Finale. Ein halbes Jahr später kriegte ich einen Brief aus Bielefeld. Ich saß auf meiner Terrasse, Tobias Musler, Jethro Jagemann, Mobilis Team war gerade da, besuchte uns, half uns in der Gemeindearbeit. Und meine Frau reichte die Post rein, ging kurz durch, Bielefeld. Unhöflicherweise das Gespräch unterbrochen, guckte rein. Sehr geehrter Pastor Elze, vielleicht können Sie sich an mich erinnern. Ich wurde vorgeschoben aufgrund meines Wunsches. Und Sie hatten mit mir gebetet. Ich bin der Rollstuhlfahrer, der bis zum Hals gelähmt war. Seit diesem Gebet ist die Gnade des Herrn Jesus Christus an mir wirksam geworden. Die Lähmung ist zurückgegangen bis zur Hüfte. Ich kann auch wieder schreiben, meinen Rollstuhl bewegen, meine Zähne putzen und vieles mehr, wie Sie sicherlich denken können. Das ist auch mein erster Brief, den ich schreibe, und ich möchte Ihnen diesen Brief widmen. So ähnlich war der Gedanke dieses Briefes. Ich schloss ihn, dachte kurz, Herr, ich hätte ihn ganz geheilt. Ich habe aber auch gemerkt, dass in dieser ganzen Unzufriedenheit auch ein heiliges Drängeln war. Herr, ich glaube, da ist Gnade. Ich glaube, dass dir nichts unmöglich ist. Ich bin da bloß noch nicht rangekommen. Das ärgert mich. Ich will da reinwachsen. So sortierte ich meinen ganzen inneren Protest und mein Drängen zugleich. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe mit vielen Kranken gebetet, wo sich nichts getan hat. Und ich bin übergegangen zu einer pastoralen Routine im Rahmen des Abendmahls. Ölsalbung auf die Stirn, der Herr möge dich heilen, Amen. Ich habe aufgehört, über einige Jahre die Ergebnisse dieser sogenannten Ölheilungsältesten Gebete nachzuprüfen. Warum? Purer Selbstschutz. Ich hatte Angst vor dem Ergebnis. Bis Gott mich mal stieß und sagt, nun frag doch mal die Leute, die diese Krankensalbung suchen, wer denn von denen gesund geworden ist. Ich war erschrocken über die geringe Quote. Und das war Anlass, mich diesem Thema neu zu stellen. Unsere Gemeinde fastete 7 Tage. Wir riefen zusammen zu dem Thema, der Herr ist dein Arzt. Ich predigte, ich glaube, 14 Vorträge in dieser Woche. Ich musste mich reinknien. Ich habe mich nur diesem Thema gewendet, denn es war ein Gnadenbereich, der bekundet war und der bitteschön eine Doppelspeerspitze darstellt, der da vergibt alle deine Sünden, der da heilt alle deine Krankheiten, und ich war nicht drin. Und ich musste mich demütigen und sagen, ich kann das großmundig verkünden, Herr, aber was nützen die großen Worte, wenn die Substanz fehlt? Ich will rein in die Substanz der Gnade, und ich lutschte wie ein begieriges, neugeborenes Kind diese Gnade, dass er alle Krankheiten heilt. Und ich spürte eine Kraft nach und nach. Da waren keine Hauruck-Erlebnisse, aber es wuchs etwas. Jene Fastenwoche, ich glaube, wir hatten um die rund 80 Heilungen, was ich so alles wahrgenommen habe an Briefen, Mitteilungen und persönlichen Bekenntnissen in dieser Woche. Das machte Hoffnung und sagte, da kommt was Neues. In den letzten 2, 3 Jahren wurde ich sonderbarerweise, als wenn der Herr erst immer im Ausland mit mir testet, von der Evangelischen Allianz der Zentralschweiz eingeladen, 3-mal hintereinander zum Thema Gott heilt heute. Ich hatte keine Aktien drin, nichts angeschoben, es kam. Die mieteten die größte Kirche in Luzern, die Jesuitenkirche, katholische, war rappelvoll. Unser Volk ist sündig und unser Volk ist krank. Und es gibt eine Antwort für beides. Der, der heilt alle deine Krankheiten, und der, der vergibt alle deine Sünden. Ich will nicht alle Ergebnisse jetzt darlegen, die Geschichten führen zu weit. Ich weiß nur eins, er heilt. Und soweit es an mir liegt, und ich bitte euch, das habe ich meiner Gemeinde auch gesagt, wenn ich nachlasse in der Gnade, sagt's mir. Wir werden gleich mit Kranken beten hier. Da muss Praxis kommen. Ob Gott gerne heilt, die Frage ist fast subtil. Er hat's doch gesagt. Aber unsere Erfahrungstheologie, die lehrt uns, manchmal heilt er, meistens nicht. Darf mal sehen, wer kennt solche Erfahrungen? Mal ganz ehrlich. Ja, guckt euch mal um. Liebe Leiterschaft, ich frage euch, glaubt ihr an die Gnade, dass er alle Sünden vergibt, dass er alle Krankheiten heilt? Kann man dieses Thema so hoch das Ziel ist von unserem momentan realistischen Stand, so verkünden, dass der Kranke nicht verzweifelt, wenn er noch nicht gesund wird? Kann man das so sensibel rüberbringen und in Demut? Wir glauben dieses und wir wachsen rein. Ich bete für dich, mag es daran liegen, ich habe nicht genug Vollmacht, aber ich bin unterwegs und das, was ich erobert habe, setze ich ein. Bitte, hab noch Geduld mit mir, Kranker. Vielleicht findest du einen Vollmächtigeren, aber ich bin unterwegs. Sei auch du unterwegs, denn keiner von uns soll Mangel leiden. Du nicht, ich nicht. Wir wollen unterwegs sein in diesen Gnaden unseres Herrn. Und diese Gnade soll bitte unverfälscht zu uns genommen werden und ihre Wirkung in der unverfälschten Verkündigung und Erkenntnis auch tun an unserem Geist und an dem Herzen, mit dem wir ja glauben. Und so stehen wir in einer Spannung. Wir verkünden große Dinge und die Praxis ist oft erbärmlich. Man kann jetzt sagen, okay, wir fahren unser Level runter. Das entspannt. Ich bin oft gefragt worden, wenn ich diese Botschaft irgendwo geäußert habe. Meinst du nicht, dass der Herr will, dass ich krank bleibe? Ich sage, warum fragst du mich das? Weißt du, Bruder Elze, ich bin schon so lange mit diesem Leid verbunden. Und ich habe schon so viel Glauben investiert. Und es kostet so viel Kraft. Es wäre mir wie eine Befreiung, wenn mir jemand sagen würde, das ist dein Schicksal. Kismet. Arrangier dich damit. Leb damit, versuch fröhlich zu sein. Und ich spürte, es war wie eine Petrus-Versuchung. Herr, dies widerfahre dir bloß nicht. Und ich weiß ganz genau, wenn ich diese Position hier einnehme, vor euer aller Ohren, damit seid ihr Zeugen und ich habe mich ausgeliefert in dieser Position, dass ich mich mit der ganzen Gnade meines Herrn Christus verbinden will und da reinwachsen will. Ich weiß, dass das Not bedeutet, dass das auch Häme bedeutet, wenn bestimmte Ergebnisse eben nicht sich ereignen. Und ich könnte als Pastor wesentlich befreiter meinen Dienst tun, wesentlich fröhlicher und unbeschwerter, wenn ich mich nicht solch einer Wachstumssehnsucht in die Gnade Jesu Christi ausliefern würde. Ich bräuchte nur sagen, so wie es jetzt ist, das ist doch gut, was wollen wir denn da noch nachbessern? So lebt das halt sich gut. Ja, der eine ist Alkoholiker in der Gemeinde, das wird auch immer so bleiben. Und der andere, der ist in Ehebruch, das wird auch immer so bleiben. Wir arrangieren, wir diplomatieren. Das ist so schmutzig, dieses Denken. Es widerspricht dem Original der Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Wenn Paulus sagt, die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, dann ist doch hier die unverfälschte mich zuallererst heimzusuchen. Und es bedeutet eine große geistliche Sensibilität, einen Kranken, der in seine Gesundheit hineinglaubt, zu begleiten, ohne ihn zu entmutigen, dran zu bleiben. Und das sage ich jetzt mal als einer, der also Neurodermitis und asthmakrankes Kind zu Hause hat. Meine alten Leute in der Gemeinde, als ich anfing, diese Botschaft zu verkünden, haben gesagt, nun sag mal ruhig, kehr mal erst vor deiner eigenen Tür, dann kannst du das predigen. Wenn ich David Wilkerson höre, hier seine Frau, 26 Operationen. Heißt es da manchmal auch ein Stück am Leiden Christi teilzunehmen? Um aber von der Botschaft nicht zu lassen. Ich sage euch, ich werde mich, solange ich atme, nicht damit abfinden, dass ein Christ der Sünde dient und ihr gebunden ist. Solange ich atme, der Herr gebe mir diese Gnade und ich glaube daran, werde ich nicht davon loslassen, dem Kranken zuzusprechen. Es gibt jemanden, der da heilt alle deine Krankheiten. Es ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch unsere evangelistische Speerspitze. Mir tut das weh, wenn ich in der Zeitung sehe, bespreche Rose, Telefon drunter, Nummer drunter. Habe heilende magnetische Kräfte, kommt, ruft mich an. Diese Gesundbeter, die mit Beelzebub zusammenarbeiten und Jesus Christus nicht die Ehre geben, weil sie ihm nicht zugehören. Der nachäfft. Wie viel ist dem Volk Gottes genommen worden von dieser Speerspitze? Der da vergibt alle deine Sünden. Der da heilt alle deine Krankheiten. Wo sind die Menschen, die sich zu der Gnade unseres Herrn Jesus Christus stellen? Hört einmal, David hat vorhin, wir haben nicht gesprochen, ich habe mich gewundert, dass er es so kurz gemacht hat. David hat vorhin gesagt, Leute, der Mann Jesus Christus, da ist viel Übereinstimmung. Aber dass er Gott ist, der Mensch wurde, der Sohn Gottes, die einzige Erlösung ist und nur er Sünden vergibt. Da sind wir herausgefordert, Position zu nehmen, das ist die Erkenntnis Christi. Und fast wie vom Himmel geführt, preach ich jetzt hier die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Verbinde dich mit der Erkenntnis, nur er ist es, aber bitte auch mit der Gnade, auch wenn sie unbequem ist für den Sünder. Und wenn es manchmal Ironie aufbäumen lässt, innerlich, ja, da kommt dann einer, ist gebunden, sagt, ja, Pastor, los, bet mich mal frei, und er wird nicht gleich, und dann geht er davon, fast mit Ironie, ja, habe ich ja gleich gewusst, das wird nichts, ich bin verdammt, verloren, und ich habe viel zu viel getan, der Herr wird mich nicht mehr begnaden. So geht es doch auch mit denen, die da krank sind, kommen und sagen, ja, die Krankheit ist eine Strafe Gottes, aber liegt nicht die Strafe unserer Sünden auf Jesus Christus? Wie kommen solche Gedanken rein? Was ist das für eine Verwässerung dieses Originalevangeliums, dieser frischen Muttermilch des Himmels? Und all diese Ersatztheologien, die sich hier einbauen, um das Wirken eines Dieners Gottes angenehm und entspannter zu machen, das erscheint mir diabolisch geimpft. So lassen wir nicht von diesem wunderbaren Evangelium, wenn ich jetzt euch all die Bibelstellen zurückrufe, ja, ich werde keines der Krankheiten noch irgendeine andere auf euch legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Ich bin der Herr, euer Arzt und Jesus. Und die brachten ihm die Gelähmten und die Besessenen und die Geplagten und Gequälten und er heilte sie alle. Und dann kam wieder jemand und er heilte sie alle. Und wieder eine Stelle und sie brachten sie von Syrien, von überall und er heilte sie alle. Das ist doch Psalm 103 Bestätigung, Vers 2 und 3. Das ist doch das, was Gott im Alten Testament seinem Volk gesagt hat. Jesus setzt es vor und er heilte sie alle und er heilte sie alle. Das ist die unverfälschte Milch. Und wenn wir die nicht predigen, wird auch der Glaube an Heilung nicht sich festsetzen in dem eigenen Leben. Und man ist so schnell bereit, sich diesem Krankheitsvirus zu unterwerfen und zu sagen, ja, das ist so. Damit müssen wir uns abfinden. Mit 18 Jahren wäre ich fast gestorben an einer schweren Grippe, die der Arzt nicht mehr definieren konnte, weil der Herr eingriff. Ich lag mit 42,5 Fieber. Meine Mutter fand mich 3 Tage später schmissig, weil ich kaum noch atmete, auf die Knie, nachdem sie 2 Fieber Thermometer gemessen hat und sagte, Herr, du hast mir dieses Kind gegeben. Deine Gnade erflehe ich jetzt, dass er gesund sei und wir zusammen Armbrot essen können. Sie ging aus dem Zimmer, ein Mutterherz, das ihren Sohn liebte, in die Küche und bereitete Armbrot vor. Eine Stunde später saß ich dort und aß mit ihr Armbrot. Da war ich 18 Jahre alt. Die Schwestern, Brüder, seit meinem 18. Lebensjahr kenne ich keine Grippe. Warum? Der Glaube meiner Mutter, der hat mich getatscht. Und wenn Grippe irgendwo sich über Nacht mal, weil man ja allerhand Brüder so kontaktet, in Februar oder November bemerkbar machen will, dann sage ich nicht, oh, ich glaube, ich kriege eine Grippe. Schwere Erkältung, sondern mein Spruch ist, auch das hat mein Herr getragen. Und gehe so in den Tag. Ich preise Gott, die 23 Jahre Anstellung unserer Gemeinde, dass ich keinen gelben Zettel abgeben musste. Denn da ist ja jemand, der hilft. Der da heilt alle deine Krankheiten. Zugleich begleite ich notvolle Krankheiten als Pastor. Ich rede nicht als Überflieger, der kommt und geht, sondern als Hirte auch vor Ort. Weiß um die Not. Und wir investieren hinein, auch in chronisch Kranke, ein autistischer Junge, auf der Sonderschule abgeschoben. Wir fingen an, dieses Gebet für chronisch Kranke, wieder und wieder, jeden Sonntag. Jetzt wird er in einem Fach, auf dem Gymnasium sogar, reingenommen. Wir haben Zugang bekommen zu ihm. Er ist geistlich durchgebrochen, hat sich taufen lassen, hat ein Lied zur Ehre Jesu Christi selber geschrieben, getextet. Es ist phänomenal, was für Gnaden sich da wachstümlich in diesem Jungen verhandelt. Ich will nicht sagen, das ist eben, da kennen wir nichts. Nichts von dem ist uns bekannt. Also die Gnade ist hier beschränkt. Winnie Wendland hat mir gesagt, das war immer unser ungläubiger Thomas. Winnie, du trägst es jetzt mit Fassung. Missionsdirektor, wir waren zusammen im Studium auf Berührer, technischer Direktor von Bonkin und Sifan in Afrika, der kam vom Missionsfeld und sagt, Ingolf, ich habe in der Gemeinde von Ray McCauley mit eigenen Augen gesehen, wie amputierte Glieder nachgewachsen sind unter Gebet. Wo wollen wir denn unser Gnadenverständnis und die Gnaden, den Gnadenglauben an unseren Christus relativieren und beenden? Bitte, wo? Wollen wir irgendwo sagen, so viel Gnade, da wollen wir reinwachsen, aber mehr nicht? Leute, der Herr hat doch schon damals die Mission vorangebracht, nicht nur durch vollmächtiges Wort, sondern auch war er Anlaufstelle, weil das Volk nicht nur sündig ist, sondern auch krank. Anlaufstelle, Anlaufstelle, Anlaufstelle. Und er heilte sie alle. Und während wir Jesus anschauen, wie er alle heilt, sehen wir den Vater. So lange war ich bei euch und ihr kennt den Vater nicht. Und wir wissen um das Vaterherz, das uns liebt. Und der die Schmerzen, unsere Schmerzen, alle unsere Schmerzen, genau wie alle unsere Sünden auf Christus legte. Und der auch die Strafe unserer Sünde auf Christus legte. Und der auch die Krankheit in ihrer ganzen einschränkenden Kraft auf Christus legte. Das Opfer ist das Zentrum unseres Glaubens. Und hier wachsen wir hinein und suchen seine Hilfe und Gnade. Amen. Wir stehen auf und gehen in die Praxis. Vielleicht gebt ihr mir noch 5 Minuten, 10 Minuten im gesamten Forum. Ich möchte einfach mal auch, ich wage mich einfach jetzt aus diesem gepredigten Fenster und möchte zunächst einmal allein erst mit einigen Kranken ganz speziell beten. Und deren Reaktion abwarten, sehen, wie sich die Kraft der Heilung über den Weg des Glaubens anfängt auszubreiten. Ich will jetzt nicht Unglaube predigen, aber auch ein bisschen Beobachtung. Es kommt ein bisschen auf den Glaubenslevel an, der in einer Gemeinschaft vorhanden ist. Und so kann es sein, dass ich vielleicht mit 3 oder 4 zu Anfang bete und es tut sich nichts oder nur ganz wenig. Das ist kein Anlass, vom Original und dem unverfälschten Evangelium abzurücken. Sondern wir werden sehen, dass sich die Gnade zu heilen, dass die Kraft zu heilen, sich anfängt auszubreiten und die Heilung recht schnell und spontan geschehen. Weil der Jesus gerne heilt übrigens, genauso wie er gerne Sünden vergibt. Das ist das, was wir predigen und das ist das, was wir glauben. Und wenn der Glaube nicht eine Tat kriegt, bitteschön, dann stirbt er wieder. Und deswegen geben wir ihm noch eine Tat. Ich möchte euch damit ermutigen, in diesem Bereich vielleicht Pastoren mir dann zu helfen, wenn ihr spürt, boah, jetzt kommt's rüber, jetzt kann ich es auch nehmen und weiterreichen. Und dann können wir die Versammlung so auflösen. Wir machen ein offenes Ende, denn der Herr hat immer Erbarmen gehabt mit den Kranken und Leidenden. Und er hat dir so viel Güte für deine Seele durch David Wilkerson gegeben. Er hat dir Stärke in deinem Geist gegeben. Und er liebt auch deinen Körper. Er wohnt mit seinem Geist da drin. Und der Geist möchte nicht länger mit dir leiden, wegen deinem Körper, sondern möchte dir helfen, möchte den Tempel renovieren, möchte ihn heilen, damit die Herrlichkeit unseres Christus bis in Ewigkeit gerühmt wird. Meint ihr, dass nicht das Lob Christi größer wird, wenn Heilung auch geschehen am Körper? Eindeutig. Nehmt diese Botschaft, lebt sie. Fragt die Leute auf der Straße in euren Versammlungen viel öfter. Warum ist jemand krank? Kommt mal, wir beten mit euch. Fragt sie viel öfter. Wachst rein in die Gnade. Lass es ein paar Jahre dauern. Aber Wachstum, das ist die Richtung. Und wir wollen sehen, wie die Macht des Herrn unter uns sich ausbreitet und ausbreitet. Nun sagt man ja in den Arztpraxen, Schmerzpatienten zuerst. Und das machen wir auch hier. Gibt es Leute, die irgendwo Schmerzen haben, die sie jetzt spüren? Die dürfen jetzt zuerst kommen. Ihr seid bevorzugt. Ein Evangelium, das man nicht verkündet und praktiziert, ist wertlos. Aber es bekommt seinen Wert, wenn wir es praktizieren. Bitte nur Leute nach vorne kommen. Bitte seid gehorsam an diesem Punkt, die jetzt spürbare Schmerzen haben. Ich rufe deswegen auf, weil wenn wir beten, bist du der Erste, der sagen kann, ups, die sind ja weg. Und du bekennst etwas, was du am besten selber diagnostizieren kannst. Es gibt andere Krankheitsheilungen, die muss der Arzt bestätigen. Und wenn wir um Heilung beten, ich ermutige euch, dieses Gebet mit eurem Glauben zu nehmen und festzuhalten, dass es euer Besitz ist. Manchmal gibt es auch Heilung mit 10 oder 20 oder 30 Minuten Verzögerung, noch während der Veranstaltung. Jesus soll verherrlicht werden, in deinem eigenen Leib. Und wenn ihr jetzt hier vorne steht, bitte strengt euch jetzt nicht an, ihr müsst den Herrn nicht beeindrucken. Ihr könnt einfach so sein, wie ihr seid, müsst jetzt nicht einen auf fromm tun, dass er euch dann eher heilt. Ihr setzt euren Glauben auf ein falsches Fundament. Nicht deine religiöse Anstrengung macht ihn williger, euch zu heilen, sondern die Verbindung mit seiner guten Nachricht. Mit seinem Evangelium, seinem wunderbaren Evangelium, preist dem Herrn. So sicher wir den Sündern Evangelium verkünden, sich bekehren, so sicher, wenn wir die Kranken rufen und mit ihnen beten, dann stellen sich auch Heilung ein. Das ist das Normale. So, dann nehme ich mal dieses Mikrofon hier. Okay, mal hier runter. Okay. Du hast Schmerzen, wo? Vater, im Namen Jesu Christi, diese Schmerzen, die Emma Fink jetzt trägt, muss sie nicht länger tragen, denn du hast sie getragen. Und du sandtest dein Wort, macht es gesund, Herr, und durch dein Wort hast du Himmel und Erde geschaffen, und ich spreche dieses Wort, dass die Wirbelsäule sich ordnen soll, ausrichten soll, die Entzündung soll jetzt zurückgehen und die Heilung eintreten. So, jetzt such mal den Schmerz. Na, was stellst du fest? Ist leichter. Das ist doch eine gute Richtung, ne? Ja, geht schon los hier. Gleich bei Nummer 1. Und was meinst du? Ja. Merkst du, du gehst jetzt rein in die Heilung. Ja, jetzt hat sie es. Halleluja, sie glaubt es noch nicht ganz. Was stellst du fest?
Ja. Halleluja.
Also Lügen gilt nicht, ne? Lügen gilt nicht. Also nur das, was wirklich geschehen ist. Er hat doch die Schmerzen getragen. Warum willst du die tragen?
Ich weiß.
So, jetzt hat er sie wieder, ne? Und meinst du, kommen die wieder auf dich?
Nein.
Nein? Weißt du, wenn ein Sünder zu Jesus findet. Und die Sünde, die ist die größte Sünde, der Unglaube an Jesus Christus. Und wenn wir mit dem manchmal so, wenn ich manchmal Aufrufe mache und sage, so, jetzt haben wir unser Leben Jesus übergeben, dann gehe ich nochmal durch die Reihe und sage, und wie ist es? Hat der Herr jetzt deine Sünden vergeben?
Amen.
Und er sagt, ja, sagt, da hast du es. Weil der Glaube, der ja auch mit dem Mund bekannt wird, bestätigt ja den errettenden Vorgang. Das sind die einfachen Dinge des Herzens. Man kann das natürlich auch methodisch per Kopf, aber im Geist spürt man, ob es jemand hat. Und du hast es. So, ist das immer noch weg?
Ja.
Ist immer noch weg. Ist doch schön.
Ist
ja, dann freu dich des Lebens. Kannst dich wieder hinsetzen. Okay, niemand strengt sich an, ja? Was ist mit dir?